Sie hören 18:20, das Abendjournal im Kontrafunk. Mitte April wurde die deutsch-sorbische Oberschule im sächsischen Schleife wider Willen bundesweit bekannt. Im Rahmen einer sogenannten Projektwoche hatten dort zwei non-binäre Theaterpädagoginnen den Schülern einer 9. Klasse Fotos von gleichgeschlechtlichen Paaren beim Sex gezeigt. Die Schüler erzählten es zu Hause, Eltern erstatteten Anzeige, die Projektwoche wurde abgebrochen. Doch als die ersten Medien darüber berichteten, hieß es gleich, das war ein Ausrutscher, ein Versehen, so etwas käme sonst an Schulen nirgendwo vor. Wirklich? Wir hier beim Kontrafunk haben uns gefragt, warum und wie oft überhaupt Personal von außen in die Schulen kommt, um dort mit Kindern und Jugendlichen über Sexualthemen zu sprechen. Was das Wesen dieser NGOs ist, die da aktiv sind und solche Projektwochen veranstalten und was da den Schülern eigentlich beigebracht wird. Über all diese Fragen möchte ich jetzt mit dem Sexualwissenschaftler Professor Jakob Pasthötter sprechen. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sozialwissenschaft Sexualforschung. Guten Abend.
Guten Abend.
Professor Pasthötter, was haben Sie gedacht, als Sie von dem Fall an der Schule in Schleife gehört haben? Hat Sie das überrascht?
Nein, das hat mich überhaupt nicht überrascht, denn ich halte das tatsächlich für die Regel. Denn wir müssen davon ausgehen, dass bei vorgeschriebener Politik es so ist, dass im Laufe eines Schülerlebens mindestens einmal, manchmal auch zwei, dreimal, ein sogenannter Projekttag zum Thema Sexualpädagogik stattfindet. Und das macht dann pro Klasse und pro Schule und pro Land doch eine erstaunlich große Zahl aus. Und da alle diese Gruppen eigentlich subprofessionell arbeiten, das heißt, natürlich aus Sicht des Wissenschaftlers nicht wissenschaftlich überprüft, muss man davon ausgehen, dass es häufig vorkommt, dass es auch zu, sagen wir mal, übergriffiger Pädagogik kommt.
Im Biologieunterricht lernen die Kinder ja eigentlich den menschlichen Körper in seinem Aufbau und seinen Grundfunktionen kennen. Warum müssen Kinder darüber hinaus in der Schule über Sexualität reden? Ist sexuelle Aufklärung nicht Sache der Eltern?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, denn ursprünglich war es an sich nicht gedacht, über Sexualität zu reden. Das haben sich die Sexualpädagogen oder wie ich das nenne, das sexualpädagogische Kartell so zurecht formuliert und die Politik hat es dankbar übernommen. Wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, weil wir Ende der 60er Jahre bereits ein Problem in Deutschland hatten, wie so häufig. Und die Politik hat versucht, dieses Problem zu lösen. Das Problem hieß, immer mehr Straßenkinder und immer mehr minderjährig Schwangere. Dagegen wollte man vorgehen. Das muss man sich merken. Es ging also nicht um sexuelle Glückseligkeit. Es ging, und das wurde dann auch im Gesetz so verabschiedet, es ging darum, die Schwangerschaftsraten bei Minderjährigen zu minimieren. Das ist aber eine relativ langweilige Aufgabe. Wie Sie sagen, das kann ja eigentlich im Prinzip der Biologielehrer auch ganz gut leisten, indem er nämlich einfach über die simplen Zusammenhänge zwischen Körperlichkeit und Sexualität aufklärt. Das war der Grundgedanke. Weil das aber eine relativ langweilige Sache ist und weil die Politik damals auch erkannt hat, dass man vielleicht am besten fächerübergreifend vorgehen sollte, hat man entschieden, das so zu formulieren, dass alle Fächer daran beteiligt sein sollen. Also auch der Deutschunterricht, auch der Religionsunterricht und vielleicht sogar der Mathematikunterricht. Denn eins und eins ist ja nicht immer zwei, sondern manchmal auch drei oder vier. Was dann passiert ist, ist, dass es zu weiteren Krisen kam, wie der AIDS-Krise. Und jetzt wurde das, was ich sexualpädagogisches Kartell nenne, aktiv. weil man nämlich erkannt hat, es wäre doch eine geniale Marketingidee, um die Förderung für die Sexualpädagogik auszubauen, indem man den Schulen das Angebot macht, dass ausgebildete Sexualpädagogen, mehr oder weniger ausgebildete Sexualpädagogen, in die Schule kommen und dass diese Arbeit den Lehrern abnehmen. Nur, das bedeutet, dass man den zweiten Punkt des Gesetzes nicht beachtet hat. Denn der zweite Punkt des Gesetzes besagte, man müsse die Lehrer ebenfalls in Sexualitätsdingen ausbilden, und zwar an den Universitäten. Das ist aber seit 50 Jahren an keiner einzigen Universität umgesetzt worden. Es gibt zwar hin und wieder mal einen Kurs für Biologielehrer oder Ähnliches über menschliches Sexualverhalten, aber das wurde nie zum festen Bestandteil der Lehrerausbildung. Und in diese Lücke konnten jetzt die NGOs stoßen.
Und nun gibt es hier also diese sogenannten NGOs, die gezielt mit diesem Thema Sexualität in die Schulen drängen. Welche Ausbildung haben denn diese NGO-Mitarbeiter, die da in die Schulen gehen?
Im besten Fall haben sie eine Ausbildung über andere NGOs, nämlich eben besagtes sexualpädagogisches Kartell. Das hat sich dadurch entwickelt, dass man natürlich, nachdem man das Gesetz in den 70er Jahren zur Sexualerziehung verabschiedet hatte, erkannt hat, okay, also die Universitäten machen das nicht, also müssen irgendwie andere ran. Und da bot sich dann die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an. Da hat man dann drei Stellen geschaffen, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die dafür zuständig war, das 80 Millionen Volk der Deutschen sexualaufklärerisch zu begleiten. Rund um die BZGA, teilweise vorher, teilweise kurz nachher, entstanden auch andere Institute, wie zum Beispiel das Institut für Sexualpädagogik. Und da fängt es eben an, warum ich von sexualpädagogischem Kartell spreche. Es sind immer dieselben Leute gewesen. Im ISP, also im Institut für Sexualpädagogik, saßen dieselben Leute wie in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ganz prominent ist hierbei der Name Uwe Sielert. Und da wird es dann natürlich brisant, denn Uwe Sielert ist eben mehr oder weniger Ziehsohn von Kentler gewesen. Und bei Kentler klingen natürlich alle Alarmglocken. Das ist auch berechtigt, denn sowohl Kentler als auch Sielert ging es von Anfang an nicht nur einfach darum, mehr oder weniger langweiliges biologisches Wissen zu vermitteln, sondern auch sozialpolitisch aktiv zu werden. Das heißt, man wollte Sexualität als etwas vermitteln, was die Menschen glücklicher macht. Und das ist eigentlich für jeden normal denkenden Menschen erst einmal doch sehr befremdlich, dass man also hergegangen ist, Ausbildungsgänge zu entwickeln, dann diese mehr oder weniger kurzfristig ausgebildeten Menschen an die Schulen zu schicken, in denen man den Lehrern gesagt hat, ihr braucht das gar nicht mehr machen. Wir wissen ja, dass ihr an der Universität nichts beigebracht bekommt. Wir machen das für euch. Und die Politik hat das bestätigt. Die Politik hat gesagt, in diesem Fall ist es so, dass der Lehrer das Recht hat, sich eine NGO ins Haus zu holen, die dann einen Projekttag zur Sexualpädagogik veranstaltet. Und natürlich machen die das dann nicht ganz umsonst, aber dafür gibt es dann auch ein Budget. Und so wird aus der Sexualpädagogik, die ursprünglich von ausgebildeten Lehrern vermittelt werden sollte, ein Geschäftsmodell.
Sie haben diesen umstrittenen Psychologen Helmut Kentler erwähnt. Welches Bild hatte denn Kentler von Säuglingen und Kleinkindern damals gezeichnet?
Das ist eigentlich gar nicht das sonderlich Entscheidende. Das ist tatsächlich schon relativ lange her. Das Entscheidende ist, dass die Gedanken auch heute nach wie vor vorhanden sind. Die Idee ist, das zentrale Credo ist, dass der Mensch ein sexuelles Wesen von Geburt an sei. Und da sträuben sich dann natürlich dem Wissenschaftler die Haare, denn wenn ich so ein starkes Diktum äußere, dann brauche ich Belege dafür. Es gibt aber keine Belege dafür. Man stützt sich da auf ein Sammelsurium von Sigmund Freuds Annahmen über die sogenannte psychosexuelle Entwicklung, die aber ebenfalls nicht wissenschaftlich untersucht bzw. belegt ist, und der Annahme, dass was gut ist, nämlich Sexualität, ja nicht irgendwann oder irgend an einer Stelle schlecht werden kann. Und dann beobachtet man natürlich, was ich und meine Kollegen von der DGSS sexualähnliches Verhalten bei Kindern. Und dann macht man den Schluss und sagt, dieses sexualähnliche Verhalten ist die Grundlage für das spätere sexuelle Verhalten von Erwachsenen. Und wenn wir das fördern, wenn wir das unterstützen, dann tun wir den Kindern und Jugendlichen etwas Gutes. Dann betreiben wir nicht einfach nur langweilige biologische Sexualaufklärung zur Verhütung von ungewollten Schwangerschaften, sondern dann haben wir eine echte Revolution, nämlich Menschen glücklicher und zufriedener zu machen.
An dieser Schule in Schleife gab es Pornobilder zu sehen. Was wird denn nach Ihren Erkenntnissen an anderen Schulen darum gereicht? Was ist Ihnen bekannt, was bei solchen Projekttagen noch so passiert?
Es wird generell nicht gesagt, was eine solche NGO im Einzelnen an Personal schickt. Das heißt, Sie können Glück haben und da ein durchaus menschenfreundlichen und aufgeklärtes Wesen vor sich haben, der Rücksicht auf, und hier kommt ein zentraler Begriff ins Spiel, entwicklungspsychologische und gruppendynamische Zusammenhänge hat. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Zuerst einmal muss man sagen, eine Schulklasse ist generell kein privater Raum. Wir sind uns aber alle einig, dass Sexualität etwas ist, was in den privaten Raum gehören sollte und nicht in den öffentlichen. Das wird aber von den Sexualpädagogen erst einmal nicht so gesehen. Und man behandelt eine Schulklasse so wie ein Aufklärungsgespräch von Eltern mit ihren Kindern. Und da wird es fatal, denn in einer Schulklasse habe ich ganz unterschiedliche entwicklungspsychologische Stadien. Das heißt, was für jemanden möglicherweise durchaus interessant und gewinnbringend sein kann, ist für den anderen einfach nur übergriffig. Ich verwende dazu immer das Bild. Wenn Sie in eine Kneipe gehen, setzen Sie sich zu einem Sexualpartner Ihrer Präferenz dazu und fangen dem an, über Sexualität Dinge zu erzählen, die er nicht angefragt hat und denen er nicht zugestimmt hat, weil er gar keine Zeit dazu hatte, sich mit ihren Vorstellungen von Sexualität auseinanderzuhalten, dann könnte dieser Sexualpartner ihrer Präferenz durchaus geneigt sein, danach zur Polizei zu gehen und sie anzuzeigen wegen sexueller Belästigung. In einer Schulklasse ist es dagegen das völlig Normale. Da kommen Menschen, die die Schüler nicht kennen. Also die Schüler kennen die Sexualpädagogen nicht, die Sexualpädagogen kennen die Schüler nicht. Sie kennen nicht die entwicklungspsychologischen Zusammenhänge, sie kennen nicht die Klassensoziologie und erzählen gleichzeitig etwas über intimste Dinge. Und da jede NGO auch unterschiedliche Interessen vertritt, so gibt es zum Beispiel ein sehr gutes MFM-Projekt, das sich im Wesentlichen auf die von Ihnen genannten biologischen Prinzipien stützt. Aber es gibt eben auch NGOs wie diejenigen, die da in Schleifen waren. Und die haben andere Interessen. Die möchten Homosexualität oder Transsexualität, sagen wir mal, in einem günstigeren Licht erscheinen lassen. Und da wird es dann eben besonders gefährlich. Wo ich als Erwachsener einfach in der Kneipe aufstehen könnte und gehen, was mein gutes Recht wäre, oder gegebenenfalls sogar eine Anzeige erstatten kann, sitze ich als Schüler und muss mir von Menschen, die eine eigene Agenda haben, erzählen lassen, was richtige und gute Sexualität ist.
Über die Arbeit sogenannter Nichtregierungsorganisationen, die an deutschen Schulen eine Sexualpädagogik der Vielfalt betreiben, sprach ich mit Professor Jakob Pastötter. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne.